Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Es begrüßt Sie Claudia Kundrun. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wege der Gotteserkenntnis, so lautet unser Thema heute. Gotteserkenntnis, was heißt denn das überhaupt? Ist das nicht sehr hochgegriffen? Kann ich denn Gott überhaupt erkennen? Ist das nicht anmaßend? Verlange ich da nicht Beweise seiner Existenz? Denken wir einmal an Mose und den brennenden Dornbusch. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und dann die Zusage, ich bin, der ich bin da. Ich bin, der ich da bin. Gotteserkenntnis, sind das Gottesbeweise? Aber woher kommt denn das vielleicht auch sichere Gefühl seiner Präsenz in meinem Leben? Und wenn nicht in meinem Leben, warum erspüre ich das im Leben von anderen Mitmenschen? Und dieses Erspüren wird mir zu einer Frage, der ich nachgehen will. Woher kommt meine Sehnsucht, dass ich mich auf die Suche begebe nach ihm? Dass ich nach ihm, Gott, frage? Welchen Weg muss ich gehen, um ihn in meinem Leben finden zu können? Diese und ähnliche Fragen möchten wir heute in unserem Grundkurs des Glaubens gemeinsam mit unserem Referenten Pastor Winfried Henze aus Hasum Atlum nachgehen. Grüß Gott, Herr Pastor Henze.
Ja, grüß Gott, Frau Kundrun.
An dieser Stelle noch kurz ein paar Eckdaten zu Ihrer Person. Sie haben in Ihrem Priesterleben diverse Bereiche durchlaufen, waren über 2 Jahrzehnte Pfarrer der Basilika St. Gotthard in Hildesheim, Religionslehrer an Gymnasien, Haupt- und Berufsschulen und Landfahrer. Zudem haben Sie als Redakteur in der Kirchenzeitung mitgewirkt und sind Buchautor unter anderem des katholischen Familienkatechismus mit dem Titel »Glauben ist schön«. Unser Thema heute lautet »Wege der Gotteserkenntnis«. Welche Wege gibt es da denn? Das erklärt uns Pastor Henze.
Das erklärt uns Pastor Henze.
Hoffentlich.
Was für eine hübsche Aufgabe habt ihr mir dargestellt. Ich soll die Wege der Gotteserkenntnis erklären.
Ja.
Und wenn Sie mich auch noch fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele solche Wege es eigentlich gibt, dann kann die Antwort eigentlich nur heißen, so viele Wege, wie es Menschen gibt. Denn jeder geht auf anderen Wegen diesem wunderbaren und notwendigen Ziel entgegen. In der Einleitung ist eben davon die Rede gewesen, dass Menschen nach Gott suchen. Wir erleben in unserer Zeit leider aber auch viele, die das anscheinend gar nicht tun, die so leben, als brauchten sie über Gott und über die Zusammenhänge von Gott und Welt gar nicht weiter nachzudenken. Doch aber steckt offenbar in vielen irgendwo in einer Falte ihres Herzens die Sehnsucht darin, es möchten doch wenigstens alle Dinge irgendwie ihren Sinn haben. Es müsse doch so etwas wie einen tiefen Untergrund geben, der alle Dinge verständlich oder sinnvoll macht. Und dann entdecken doch manche Menschen, die sich sonst öffentlich so gerne als Kirchen- oder Glaubensfremd oder Atheisten oder was weiß ich was alles gebärden oder jedenfalls sagen, dass das für sie alle eine abgestandene Frage sei, längst erledigt und für die heutige Zeit nicht mehr interessant, die entdecken dann plötzlich in sich selber doch so etwas wie eine stille Sehnsucht danach, dass es im Leben Tieferes und Größeres und Wichtigeres geben müsste. Und dann machen sie sich manchmal auch auf den Weg zu Gott. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich sicher in der großen Mehrzahl voraussetzen, dass Sie aufgewachsen sind im Glauben und von Kindheit an schon an der Hand Ihrer Eltern die Wege zu Gott gefunden haben. Es schadet aber nichts, wenn wir uns alle gelegentlich einmal in den zweifelnden und suchenden Menschen unserer Zeit versetzen und auf diese Weise auch unsere eigenen Gründe und Voraussetzungen mal wieder genau überprüfen, sie gewissermaßen einem Härtetest aussetzen. Wie weit hat das eigentlich Bestand, was ich von Kindheit an über Gott, über seine Allmacht und Größe, über seine Wirklichkeit erfahren habe? Hält das Stand gegenüber dem Denken und Zweifeln des modernen Menschen? Wenn wir so fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sind wir genau auf der Linie, die Papst Benedikt XVI. Uns immer wieder angibt. Es gibt nämlich so eine merkwürdige Tendenz, sie fasst sich gelegentlich in Schlagworte, die dann lauten, na, Glauben, das heißt nicht wissen, Glauben, da musst du deinen Verstand beiseite lassen. Das ist eine Sache des Herzens, des Gefühls vielleicht auch oder der Fantasie, aber nicht des Denkens und des scharfen Überlegens oder der Logik. Die muss man da beiseite lassen. Bisschen schärfer formuliert, wenn einer über den Glauben an Gott nachdenkt, der muss er erstmal seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Denn dann ist anderes gefragt, nicht aber das Nachdenken. Dagegen spricht unser Papst besonders deutlich seit seinem Amtsantritt immer wieder und bringt es manchmal geradezu auf die Spitze und sagt, nein Leute, wir müssen unseren Verstand, unsere denkerischen Möglichkeiten einschalten. Gerade wenn wir wirklich intensiv und präzise und logisch und tiefgründig über die Welt und ihre Zusammenhänge nachdenken, dann wird uns das zu Gott führen. Das Denken darf nicht ausgeschaltet werden. Wie sollte das denn sonst auch gut gehen bei dem Menschen unserer Zeit, der gerne alle Dinge kritisch überprüft, der es gewöhnt ist, in einer Welt zu leben, wo die Mathematik, die Logik, das scharfe Nachdenken, das präzise Folgern, wo das eine große Rolle spielt und der sich von vornherein schon weigern würde, einem Glauben zuzustimmen, der dem Denken nicht standhält. Da ist es also schon notwendig, von vornherein sich einmal klar darüber zu werden, wenn uns ein Verstand mit auf den Weg gegeben worden ist, dann darf der nicht abgeschaltet werden, ausgerechnet, wenn die wichtigste Frage unseres Lebens, nämlich ob es einen Sinn hat und ob es von Gott herkommt, wenn die gestellt wird. So möchte ich Sie schon auffordern, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit mir zusammen einmal auf diesen Weg zu begeben. Eigentlich nur, um ein paar im Grunde recht einfache, aber grundsätzliche und der Logik unterworfene Überlegungen anzustellen. Also, fangen wir doch mal damit an. Und zwar vielleicht gerade mit diesem Gebiet, das uns so viel Schwierigkeiten heute bereitet, die Auseinandersetzung zwischen Glauben und der modernen Naturwissenschaft. Wie sieht es denn da aus, wenn man einmal unbefangen über die Dinge nachdenkt? Die Forscher entdecken ja immer neue Schönheiten der Welt. Mit ihren immer besser ausgerüsteten Instrumenten, Elektronenmikroskopen und wie diese Dinge alle heißen, dringen sie immer tiefer ein in den Feinbau der Materie, erkennen neue Kräfte, neue Zusammenhänge und umgekehrt mit ihren Instrumenten in den Weltraum vorzustoßen, entdecken sie immer mehr die gewaltige Größe des Universums und seine Gesetzmäßigkeiten. Dabei ist das Interessante eigentlich, dass sie da sagen können und uns auch immer wieder betonen, sobald sie ihre Forschungen niederlegen, sind das Darlegungen, die von der Logik, vom exakten Denken geprägt sind. Sie entdecken immer neue Gesetzmäßigkeiten in der Welt. Die kleinsten Atome mit all ihren Zusammenhängen, mit den Kräften, mit dem Zusammenspiel, dieser ganze Feinbau der Welt ist ausgerichtet nach genau klar umrissenen Gesetzen. Da gibt es kein sinnloses Durcheinander, sondern geradezu als Voraussetzung aller Forschung wird ja erkannt, die Welt ist Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen unterworfen. Und nur deshalb sind wir überhaupt in der Lage, sie genauer zu erforschen. Wäre das ein ständiges, sinnloses Durcheinander, dann müsste jeder Forscher kapitulieren. Er würde ja niemals auf eine Gesetzmäßigkeit stoßen, mit der er weiter arbeiten kann. Jetzt aber sagen kluge, überlegende Forscher. Einstein hat es zum Beispiel so formuliert, er hat gesagt, wenn wir diese großartigen Zusammenhänge entdecken, dann wird mir doch klar, dann muss uns doch klar werden, dass wir diese Gedanken nicht zum ersten Mal fassen. Es kommt doch nicht von alleine eine solche Gesetzmäßigkeit und Ordnung in die Welt. Das ist doch gar nicht denkbar, ohne dass ein Verstand dahinter steht, der dieses alles erdacht hat. Zumindest wenn man auch nicht vielleicht gleich bis zur Erkenntnis eines persönlichen Gottes vorstößt. Bei Einstein ist das wohl zweifelhaft gewesen. Aber immerhin, es wird auf diesem Wege jedenfalls das eine begriffen. Die Welt erklärt sich nicht aus sich selbst. Da muss doch etwas dahinter stehen, und zwar von einer Intelligenz, die bei weitem alles übersteigt und überschreitet, was wir menschliche Forscherkraft und Intelligenz nennen und was die Menschheit auch kollektiv mit all ihren Forschern über Jahrhunderte hinweg überhaupt je zustande gebracht hat und zustande bringen wird. So ist die Welt gebaut. Wenn man sie wirklich betrachtet, geht man davon aus, wir entdecken ihre Gesetzmäßigkeiten. Und tatsächlich, es bewahrheitet sich immer wieder neu. Mit immer wieder neuen Varianten, mit immer wieder neuen Unsicherheiten und mit immer wieder neuen Klärungen. Aber allein dieses Forschen setzt ja eine logisch geordnete Welt voraus. Und tatsächlich bestätigt sich das in der naturwissenschaftlichen Forschung immer wieder aufs Neue. Das heißt doch also, wenn alles nach Gesetzen abläuft, die von den Wissenschaftlern entdeckt und nachvollzogen werden können, wie kommt denn diese Ordnung in die Welt? Doch nicht von selber. Eine solche gewaltige Gedankenarbeit setzt doch einen ungeheuer scharfen Verstand voraus, der von uns Menschen nur erahnt werden kann. Und dann ist der Schritt wirklich nicht mehr weit. Ein Schritt, der aus der reinen Überlegung und Logik kommt. Gott hat die Welt erdacht. Deshalb ist sie kein sinnloses Durcheinander, sondern kann von denkenden Menschen erforscht werden. Also, da hätten wir einen ersten Weg zu Gott gefunden, das Nachdenken über die Welt. Und zwar ein vorurteilsfreies Nachdenken. Wer von vornherein das menschliche Denken auf das Diesseits begrenzen will, der verschließt sich freilich diesen Weg. Aber dafür gibt es keinen logischen Grund. Man kann sowas zwar öfter hören, das dann heißt, ja, das ist dann keine Wissenschaft mehr, wenn ihr meint, ihr könntet mit eurem Denken über das Messbare, Wägbare, Berechenbare hinaus vorstoßen und über den Sinn und den Zusammenhang aller Dinge nachdenken. Wieso ist das ein Verstoß? Unser Verstand leitet uns geradezu dazu an. Und sehr oft sind diese so vorgetragenen Glaubenszweifel oder Gegenargumente eigentlich nichts anderes als die Beschreibung der eigenen Vorurteile, die jemand da vornimmt. Wenn einer das Vorurteil prägt über das Sichtbare, Erlebbare, Messbare, über die natürliche Welt hinaus, kann unser Verstand nichts erkennen. Ja, dann hat er ein Urteil formuliert, das er nicht beweisen kann. Dann hat er ein Vorurteil formuliert, das natürlich dann dem Aufstieg zu Gott entgegensteht. Aber wer klar und präzise nachdenkt, begreift sehr bald, das ist nichts als ein Vorurteil. Und wer verbietet uns denn, weiterzudenken über die Zusammenhänge, die sich hier offensichtlich auftun und gerade von den Naturwissenschaften immer wieder neu entdeckt werden? Vielleicht muss ich hier an dieser Stelle noch einmal einen kleinen Einwand korrigieren oder zur Sprache bringen, der gelegentlich erhoben wird, wenn zum Beispiel auf den Fall Galilei hingewiesen wird, wo die Kirche dann manche Dinge vom Glauben her geglaubt hat, beurteilen zu können und in den Bereich der Naturwissenschaften übergegriffen hat. Das hat natürlich Unklarheit verursacht und dem Glauben eher geschadet. Die Naturwissenschaften erklären die Welt nach Maß, Zahl, Gewicht, nach den Kräften, die in ihr tätig sind. Sie hören aber auf, wo man weiterdenkt, über den Sinn aller Dinge. Da setzt das Denken, die Philosophie und der Glaube ein. Und das müssen die Naturwissenschaften wissen, hier ist unsere Grenze. Wir haben ja gerade eben davon gesprochen, dass es falsch ist, zu behaupten, darüber gibt es nichts. Aber richtig ist es zu sagen, die Naturwissenschaften haben dann ihr Gebiet begrenzt. Das ist an dieser Stelle zu Ende. Da setzen andere Denkformen und Überlegungen ein. Umgekehrt ist es aber dasselbe. Wenn man vom Glauben her denkt, kann man daraus keine naturwissenschaftlichen Konsequenzen ziehen. Und dieses einzusehen ist eigentlich in unserer Zeit war eine Selbstverständlichkeit geworden. Im Augenblick wird es wieder einmal diskutiert an einer Geschichte, die eigentlich längst erledigt ist, nämlich an der Frage des sogenannten Kreationismus. Das heißt, hat Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen oder gibt es so etwas wie eine Entwicklungsbiologie? Im Grunde ein längst ausgestandenes Thema. Das wunderschöne Lied von der Schöpfung, mit der uns im Alten Testament die Größe Gottes als Schöpfers gezeigt und wo sie gepriesen wird. Das ist eine herrliche Sache, sagt aber nichts aus über die Entstehung der Welt in den Jahrmillionen und auch nicht über die Entstehung des menschlichen Organismus. Wieso sollte es nicht möglich sein, dass auch der menschliche Organismus von Gott einmal als Kern in die Natur hineingelegt worden ist, der sich entwickelt im Lauf vieler Jahre? Warum sollte Gott nicht Geschöpfe schaffen können, die sich im Laufe von Jahrmillionen weiterentwickeln und schließlich hinführen bis zu der Krone der Schöpfung, dem Menschen, dem Gott eine unsterbliche Seele einhaucht? So brauchen sich also naturwissenschaftliche Erkenntnisse der Entwicklungsbiologie und der christliche Schöpfungsglaube überhaupt nicht zu widersprechen. Da entsteht das Durcheinander und damit auch manchmal der Glaubenszweifel durch Grenzüberschreitungen, dadurch, dass die eine Seite in die andere hinübergreift. Sei es, dass der Glaube meint, auf dem Gebiet der Naturwissenschaften Dinge beschreiben zu können, sei es umgekehrt, dass die Naturwissenschaften meinen, auf dem Gebiet des Glaubens Aussagen treffen zu können. Wenn da jeder Schuster bei seinem Leisten bleibt, wenn da jeder auf seinem Gebiet bleibt, dann ordnen sich die Dinge und dann sind solche Überlegungen, wie wir sie eingangs angestellt haben, wieder ohne Vorurteil und rückhaltlos möglich. Das also ist ein Weg zu Gott, den Verstand einschalten, nicht ausschalten und über die Welt einmal wirklich in Ruhe nachdenken. Dann wird uns plötzlich klar, all das Großartige, was die Welt bietet, das kann ein Weg sein zu Gott. Wir können aber auch einmal etwas ganz anderes versuchen. Und dazu bietet uns die gegenwärtige Urlaubszeit eigentlich besonders viele Anlässe. Nämlich einmal uns selber zu betrachten, mit unseren Hoffnungen und Freuden, mit unseren großen inneren Erlebnissen, die uns manchmal geschenkt werden. Ich habe ein ganz großes Erlebnis gehabt, als ich bei einem Südamerika-Besuch mit einem Flugzeug über die Anden fliegen durfte. Die höchsten und wunderbarsten Berge der Welt, nur im Himalaya soll ja noch höher sein. Aber mit einem Flugzeug über diese schneebedeckten Höhen zu fliegen und diese herrliche Pracht der Berge von oben zu betrachten, das kann einen dermaßen mitreißen. Nun lagen diese schneebedeckten Gipfel auch noch in gleißend heller Sonne. Da springt einem das Herz vor Freude. Und wenn man einmal mit Wanderern, mit Bergsteigern ins Gespräch kommt, dann erzählen die auch, ja, als wir endlich den Gipfel erstiegen hatten, das kann ich dir nicht beschreiben, wie herrlich das ist. Dann liegt das ganze Land unter dir ausgebreitet und die Felder, die Wiesen, die Dörfer, die Wälder, manchmal ist man sogar über den Wolken und sieht den Schein der Sonne glitzern auf den Wolken. Das ist so wunderbar. Dann spürst du im Herzen einfach eine Begeisterung und Freude und das ist der allernächste Weg zu Gott, zu sagen, mein Gott, wie schön ist deine Welt. Sie kommt doch aus deiner Hand, du hast sie doch geschaffen. Wie schön ist das? Wenn man nämlich über die Schönheit der Welt nachdenkt, dann wird einem beim Denken klar, herrlich ist das und schön und mitreißend, aber doch immer noch so, dass diese Schönheit vielleicht nicht unbedingt von Bestand ist und dass man sich noch viel Schöneres vorstellen könnte. Es sind Augenblicke, wo uns das Herz vor Freude zerspringen könnte, aber die vergehen auch wieder. Und dann wünschen wir uns, möchte es doch eine Freude geben, die Bestand hat, die noch größer, noch reiner, noch vollkommener ist und uns noch mehr erfüllen kann. Da entsteht plötzlich in unseren Herzen die Sehnsucht nach Gott. Aus dem großen und schönen Erleben öffnet sich unser Herz und verlangt nach noch viel größerer, noch viel schönerer und vor allem beständiger, uns erfüllender Schönheit. da sind wir schon unmittelbar bei dem Verlangen nach dem ewigen Gott. Und es gibt auch das Umgekehrte. Es versinkt jemand in der Traurigkeit. Er ist betroffen von einem bitteren Schicksal. Hier in unserer Nachbargemeinde habe ich eine Frau begraben, die relativ früh an Krebs gestorben war und wo die Familie von tiefer Trauer erschüttert war. Aber dieselbe Familie hat mir dann gesagt, nun machen Sie doch aber bitte das Requiem und die Beerdigung nicht so, dass wir da in der Trauer versinken. Wir haben ja auch zu danken für das, was die Mutter uns gewesen ist in der Familie. Und vor allem haben wir zu danken, dass wir doch im Glauben über diese Trauer hinweggucken können. Und dann haben sie den Wunsch geäußert, lassen Sie uns doch im Requiem, in der Sterbemesse, das große Gott, wir loben dich singen. Ich habe einen Augenblick gezögert, habe gedacht, das ist doch ein Jubellied, das wird doch angestimmt, wenn man von Leichnam gefeiert hat oder sonst ein großes Fest ist. Aber diese drei Männer, der Vater und die beiden Söhne, die blieben dabei und sagten, nein, nein, wir möchten gerne dieses Lied singen. Es ist gesungen worden und die Gemeinde hat es begriffen. Voller Freude. Das heißt doch, wir sehnen uns danach, in der Trauer getröstet zu werden und verlangen danach, dass es eine Freude geben möge, die die Trauer überwindet, die stärker ist als alle Traurigkeit, die sich in unsere Herzen einschleichen kann. Und dann sucht man wohl nach guten Menschen, die uns in der Traurigkeit nahestehen. Was für ein großer Trost kann es sein, wenn man in bitterer innerer Bedrängnis einen Menschen findet, der einem Trost zuspricht, den man vielleicht schon lange kennt oder der einem vielleicht auch gerade bei dieser Gelegenheit erst über den Weg läuft und wo man plötzlich merkt, an diesen Menschen kannst du dich halten. Der strahlt Halt aus, Trost, der hilft dir, vielleicht ohne allzu viel zu reden oder zu tun, einfach durch sein bloßes Dabeisein, er ist dir nahe, er steht dir bei. Und du kannst dich an ihm aufrichten. Wenn man das erlebt hat, dann wächst in unseren Herzen aber auch das Verlangen, es möchte doch mal einen Trost geben, der über dieses alles noch hinausgeht. Einen Trost, der wirklich alle Trauer überwindet. Ein Trost, der so stark ist, dass er Traurigkeit in Freude verwandelt und beständig ist, nicht wieder uns ins Schwanken zurückfallen lässt, sondern uns ganz erfüllt. Und auch wer nach solchem Trost verlangt, ist schon wieder auf dem Wege zu Gott. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diesen eben miteinander erwogenen Gedanken mal ein bisschen weiterspinnen, wir stellen also fest, in den Menschen, in allen, bei manchen vielleicht verschüttet, aber doch grundsätzlich in allen Menschen ist ein solches Verlangen nach unbegrenzter Freude, nach unbegrenztem Halt, nach unbegrenztem Trost, der den Menschen ganz erfasst und aufbaut, vorhanden. Also liegt in uns ein Urverlangen, das sinnlos wäre, wenn es Gott nicht gäbe. Dann liefe diese Grundkraft, dieses grundsätzliche Drängen unseres Herzens und Verstandes absolut ins Leere. Das heißt, wir würden zusteuern auf ein Entweder-Oder, auf eine Alternative. Entweder es gibt den allmächtigen, großen und gütigen Gott, der all diese Grundsehnsüchte des Menschen erfüllen kann. Oder aber diese Grundsehnsüchte laufen ins Leere, wenn es keinen Gott gibt. Das Entweder-Oder lautet entweder Gott oder die Sinnlosigkeit. Dazwischen gibt es nichts. Viele kneifen vor diesem Entweder-Oder und meinen, mit so ein bisschen hin und her kommt man da vielleicht zurecht. Aber das täuscht. Wer genauer nachdenkt und wer sich dieser ziemlich präzisen Überlegung aussetzt, die wir jetzt miteinander angestellt haben, der erkennt einfach, entweder ich kann an Gott glauben, weil es ihn wirklich gibt in seiner Größe, Herrlichkeit, Allmacht und Güte. Oder ich muss annehmen, dass die Welt sinnlos ist. Dass die schönsten Kräfte des Menschen ins Leere laufen und keinen Sinn haben. Gott oder Chaos? Gott oder Sinnlosigkeit? Darauf läuft es hinaus. Und ich finde, dass schon allein diese Überlegung uns mächtig helfen kann, in den Diskussionen unserer Zeit standzuhalten und zu erkennen, der Glaube, den wir einmal von unseren Eltern empfangen haben, der ist keineswegs überholt durch moderne Entwicklungen. Vielmehr, wer über die Welt und über den Menschen tiefer nachdenkt, der stößt allein schon durch dieses Nachdenken auf die Alternative Gott oder Sinnlosigkeit. Und dann mag man sich entscheiden. Aber eine Entscheidung, die uns eigentlich nicht allzu schwer fallen dürfte. Lasst uns, liebe Hörerinnen und Hörer, mal einen Augenblick in Stille über dieses Thema nachdenken. Aber dann wollen wir mit einigen Gedanken, die wir aus der Bibel schöpfen, doch noch ein paar Schritte weitergehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben miteinander nachgedacht über die Zusammenhänge der Welt und auch unseres eigenen Menschseins und Wege zu Gott entdeckt. Aber ich höre auch schon so manchen Einwand, nämlich, dass Menschen sagen, das ist ja ganz schön, solche Theorieüberlegungen anzustellen und nachzuweisen, dass man die Welt nicht sinnvoll erklären kann, wenn man nicht an Gott, den Schöpfer, glaubt. Aber ist er uns dadurch denn schon begegnet? Das ist doch mehr eine Theorieüberlegung. So ähnlich, als wenn ich erklären würde, meine Lampe, die brennt nicht, wenn kein Strom da ist. Und reine Logik, und ich erzähle dann vom elektrischen Strom, was mich aber innerlich überhaupt nicht berührt. Von Gott kann man doch nicht so reden, als wäre er nur eine anonyme, eine namenlose Macht, die irgendwo dahinter steht. Denn wenn er uns wirklich tragen soll, dann müssten wir ihm ja nahe kommen. Dann müssten wir ihm ja begegnen. Und da wird das Lesen in der Heiligen Schrift oder das Hinhören bei den Texten der Heiligen Messe für uns manchmal wirklich zum Erlebnis. Denn in der Bibel wird uns immer wieder beschrieben, wie Gott diese persönliche Begegnung möglich macht. Da ist von einer ganz anderen Art und Weise die Rede, wie wir die Wege zu Gott beschreiten können. Eigentlich genauer gesagt sogar umgekehrt, wie Gott die Wege beschreitet, um uns zu erreichen. Denn hätte er sich nicht uns auch persönlich zugewandt, dann würden wir ja immer nur in dieser grauen Theorie herumtappen und würden nie seine Hand wirklich ergreifen können. Die Bibel beschreibt aber, wie er das tut. Wir haben heute in der Einleitung unserer Sendung die Geschichte von Moses und dem brennenden Dornbusch gehört. Wir könnten die Abrahamsgeschichte hinzufügen. Immer wieder geht es darum, dass Gott einen Menschen anspricht und ihn herausfordert, dass er ihm persönlich begegnet. Davon ist in der Heiligen Schrift immer wieder die Rede. Und so entfaltet sich dann auch das Bild Gottes. Er spricht uns an, er fordert uns auf, er gibt uns Richtlinien für unser Leben. Er fordert, er lohnt, er straft, er liebt, er ruft nach uns. Und all diese Ereignisse, die im Alten Testament schon immer wieder beschrieben werden, die gipfeln dann schließlich im Neuen Testament, in dem Gott selbst einer von uns wird, in Christus uns begegnet, sozusagen von Mensch zu Mensch. Oder noch einfacher gesagt, von Herz zu Herz. Nur dann ist es eigentlich möglich, Gott wirklich zu erkennen. Das heißt, Wege der Gotteserkenntnis sind keine reinen Theoriewege, sondern da muss der Mensch sein Herz öffnen, genauso wie man einen anderen Menschen nicht erkennen kann, wenn man sich nicht für ihn von Herzen öffnet. Wer dem anderen immer nur wie einem Fremdling begegnet, auf Distanz mit ihm umgeht, der wird den anderen Menschen nie begreifen. Nur wer sein Herz öffnet, der kann dem anderen auch nahe kommen. Wie sollte es denn im Umgang mit Gott anders sein? Er selber, der ewige Gott, wendet sich uns zu in Christus, seinem Sohn. Und er erwartet eigentlich nur, dass wir unsere Herzen öffnen, um Christus in der Liebe zu begegnen. Heute ist ein Herz-Jesu-Freitag. Das heißt, die Kirche nimmt immer den ersten Freitag im Monat zum Anlass, um an diesen wichtigen Zusammenhang zu erinnern. Es lohnt sich nicht, nur von Gott zu reden und seine Existenz zu beweisen oder zu erklären, sondern es ist notwendig, sich mit ganzem Herzen für ihn zu öffnen, sich ihm in die Arme zu werfen, sonst bleibt er für uns ein schattenhaftes Wesen, dem wir nie wirklich nahe kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit wird ein weiterer wichtiger Zusammenhang deutlich. Wege zu Gott, das dürfen keine reinen wissenschaftlichen oder theoretischen Wege sein, sondern da muss das Herz mitsprechen. Und aus vielen Gegebenheiten, Erlebnissen, Enttäuschungen, Freuden unseres Lebens finden wir diesen Weg zu Gott. Wir sollen uns also aufmachen, unsere Herzen zu öffnen. Gewiss mit der vorhin erarbeiteten Grundlage, dass das logisch, sinnvoll und richtig ist, dieses Thema aufzugreifen. Aber dann doch mit dem Versuch, ganz dem gütigen Gott nahe zu kommen. Ein Vergleich macht dabei helfen. Man kann zum Beispiel über das Schwimmen große theoretische Vorträge halten, es bis ins Kleinste erklären, wie das geht. Kann dann einer schon schwimmen? Nein. Er muss ins Wasser steigen und muss es versuchen. Und wenn er es dann ein paar Mal versucht hat und kann es schließlich, dann empfindet er plötzlich den großen Spaß, den das macht, im Wasser zu schwimmen. Dann wird das für ihn plötzlich zu einer großen Freude. Aber wer nicht hineinspringt, der wird es nie begreifen. Oder wenn einer sich vertiefen möchte in die Schönheiten der Musik. Ja, wenn er dann meint, nun gut, wenn ich mal so ein bisschen Flöte spiele, dann habe ich das schon begriffen. Nein, wir entdecken hier noch etwas anderes. Nämlich, dass diese Aufgabe, Gott zu suchen und die Wege zu ihm zu beschreiten, eine Lebensaufgabe ist. Dass sie nicht mit ein paar kleinen, kümmerlichen Versuchen abgetan ist und auf keinen Fall sofort zur Reife führt. Genau genommen ist es sogar so. Gott will uns durch unser Leben zu immer größerer Reife und Erkenntnis führen. Und oft müssen wir Phasen unseres Lebens durchmachen, bei denen uns Gott vielleicht gar nicht so nahe vorkommt, wo wir erst nach Jahren merken, warum er uns durch schwierige Zeiten hindurchgeführt hat und dann ihn umso tiefer begreifen in seiner Güte und in seiner Vorsehung. Wichtig ist dabei zu wissen, das ist also keine Aufgabe, die im Hauruck-Verfahren gelöst werden kann. Wie sollte es denn auch anders sein? Für alle wirklich großen Dinge, wenn einer zum Beispiel eine fremde Sprache lernen will, dann braucht er doch Jahre, bis er das wirklich kann und immer wieder neue Anstrengung. Ausgerechnet die wichtigste Frage unseres Lebens, nämlich wie wir die Wege zu Gott finden, die soll dann im Hauruck-Verfahren plötzlich klar sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, da steckt eine Lebensaufgabe, der wir uns immer neu zu widmen haben. Freilich, hier darf kein Irrtum entstehen. Auch Kinder können schon in der Tiefe des Herzens Gott verstehen, manchmal sogar spontaner und schöner als wir Erwachsenen. Aber das Leben ist Schwankungen unterworfen und der Glaube an Gott muss reifen durch die Jahre unseres Lebens hindurch. Wenn wir doch nur diese Geduld hätten und die Einsicht gewinnen würden, dass da uns eine Lebensaufgabe gestellt ist. Wie wichtig ist es, das zu wissen? Denn in solcher Einsicht, da wird der Mensch dann auch nicht so schnell in Bedrängnis oder gar ins Scheitern des Glaubens geraten, wenn es für ihn einmal besonders schwierig wird. Wie sollten wir denn den ewigen Gott begreifen, in seinem Wesen und auch in seinem Handeln an uns selber? Wie sollten wir das begreifen, dieses Geheimnis aller Geheimnisse? Wer über Gott nachdenkt, der stößt bald an Grenzen, der wird bald merken, dass er den ewigen Gott überhaupt nicht mit seinem schwachen Verstand erfassen kann. Aber immer genug, damit das Herz sich öffnen kann und wir uns in seine Arme werfen, seine Liebe spüren und seine Nähe. Liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir also miteinander zunächst einmal die wichtige Frage abgeklärt, kann der Glaube an Gott, können die Wege zu Gott vor dem kritischen modernen Denken Bestand haben? Ein rundes Ja ist die Antwort. Und der Papst unterstützt uns ausdrücklich und sagt, nein, mit eurem Denken müsst ihr dabei sein. Der Verstand wird nicht abgeschaltet, wenn es um den Glauben geht. Dann aber geht es weiter. Die Entscheidung für Gott muss fallen. Eine Entscheidung der Liebe. Er, der sich uns zugewandt hat, fordert uns heraus, uns ebenfalls ihm in die Arme zu werfen und dass wir uns ihm zuwenden. Je mehr und je offener wir das tun und vor allem auch je beharrlicher durch alle Situationen unseres Lebens hindurch, auch durch Zeiten, in denen uns das Gottesbild vielleicht im Nebel zu entschwinden droht, wo wir vielleicht nicht den festen Halt spüren, wo uns vielleicht die Trauer oder die Unsicherheit zu überwältigen droht, wo wir mit Gedanken und Schwierigkeiten und Erlebnissen fertig werden müssen und die Nähe Gottes wenig oder gar nicht spüren, dann sollen wir uns sagen, ihn zu begreifen, die Wege zu ihm zu finden, das ist eine Lebensaufgabe. Und er führt uns auf seine Weise, manchmal durch Durststrecken, damit wir am Ende umso mehr das klare Wasser der Erkenntnis genießen können, das er uns schließlich schenken will. Liebe Hörerinnen und Hörer, da ließen sich nun noch unzählige Geschichten erzählen. Am Anfang meines heutigen kleinen Referates habe ich Ihnen gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Denn jeder sucht und findet die Wege, die ihm der Herrgott vorgezeichnet hat. Jeder anders, jeder auf seine Weise. Wichtig ist nur, dass wir sie wirklich beschreiten. Und es ist möglich. Er selbst, der ewige Gott, hat sie uns vorgezeichnet und geebnet. So haben wir Grund, dankbar zu sein. Die Wege Gottes, wir können und wir sollen sie beschreiten. Danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol im Grundkurs des Glaubens. Heute zum Thema Wege der Gotteserkenntnis. Da sind wir im Gespräch mit Pastor Winfried Henze aus Hasum Adlum. Wir haben schon eine nächste Hörerin in der Leitung, Frau Fechler aus Ankum, die gerne eine Frage stellen möchte.
Ja, grüß Gott, Frau.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Fechler.
Und grüß Gott, Herr Pfarrer Henze. Ja, wenn ich jetzt sagten Sie, es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt, das glauben wir ja eigentlich auch. Aber auf der anderen Seite heißt es ja auch in der Heiligen Schrift, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also müsste es ja dann nur den Weg, den einen Weg gegenüber Jesus Christus. Das steht auf dem Grabstein meiner Eltern übrigens. Aber so ist es ja wahrscheinlich nicht zu sehen. Gott kann eben zu Jesus Christus führen, denn wir können ja Gott nicht sehen ohne Jesus Christus und ohne den Heiligen Geist. Kann also Wege führen über Jesus Christus, muss es doch gehen dann. Nein, es geht natürlich auch über andere Religionen, das ist klar. Aber jetzt wollte ich noch was anderes sagen, nämlich wenn Sie sagen, Gott oder die Sinnlosigkeit, die Beziehung zu Gott oder Sinnlosigkeit im Leben. Ich glaube, das sehen die Menschen auch nicht mehr so. Und wenn ich auch Kohlet, habe ich gerade gelesen, da heißt es, alles ist Windhauch, aber er meint es ja auch anders, als ich es früher gemeint habe, nämlich diese Vergänglichkeit des Lebens, das sollte ja jeder sehen. Aber er möchte ja auch, dass jeder den Augenblick genießt in Freude und Dankbarkeit eben vor Jahwe, der ihn geschenkt hat. Aber auf der anderen Seite dieses Sinnlose, die Menschen heute, ich denke jetzt mal an die Esoterik, die sehen das nicht sinnlos, als sinnlos an, wenn sie nicht den Bezug zum persönlichen Gott haben, sondern sie wollen sich selbst verwirklichen, immer weiter, und zwar noch über diese merkwürdige, sag ich mal jetzt so, Wiedergeburt, dass sie eben doch in dieses göttliche Prinzip hineinkommen, aber ohne jetzt diese Beziehung zum persönlichen Gott oder zu dem am Kreuz gestorbenen Jesus Christus und Auferstandenen. Und das ist für mich jetzt die große Frage. Und ich wünschte, dass Gott diese Menschen wirklich zieht und ihnen nicht diese Freiheit und mir auch nicht die Freiheit lässt, mich irgendwo zu verirren auf anderen Wegen. auf Umwegen, die ja auch wieder zu ihm führen können. Aber es dauert halt, es dauert, man betet sich den Mund fusselig. Und man muss ja auch immer sehen, dass man selber nicht irgendwo abdriftet.
Ja, so ist es gewiss. Frau Fichtler, Sie haben eigentlich zwei wichtige Gedanken ins Spiel gebracht. Einmal die Einmaligkeit Jesu, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann haben Sie selber einschränkend gesagt, na nun, aber man kann ja Gott auch auf andere Weise und durch andere Religionen finden. Das ist, möchte ich sagen, vielleicht doch nicht ganz so richtig. Denn die Einmaligkeit Jesu muss bestehen bleiben. Wenn der Sohn Gottes selber Mensch wird, einer von uns, dann ist damit der Königsweg eröffnet, wie wir Gott finden. Ja, und dass es nichts geben kann, was auch nur annähernd vergleichbar wäre, Gott zu finden, als über seinen eingeborenen Sohn. Da vielleicht kann man noch Folgendes sagen. Es gibt sicherlich auch Stufen der Gotteserkenntnis, ihn vielleicht nur zu ahnen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja sehr deutlich davon, wie unterschiedlich nahe Menschen in den verschiedenen Religionen der Welt oder sogar auch ohne Religionen in die Nähe der Gotteserkenntnis gelangen. Aber macht ganz deutlich, es gibt nur einen, der sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Wenn ich das mal unterbrechen, wenn ich jetzt aber Hindu wäre, jetzt in Indien geboren wäre und von Christus nichts gehört hätte, also meine Eltern jetzt Hindus gewesen wären, ich müsste dann trotzdem, könnte man dann noch sagen, wenn er sein Leben so führt wie ein Gandhi zum Beispiel, dann kann er eben, weil Jesus Christus ja auch dieses Sühnopfer dargebracht hat und in dieser Welt gelebt hat mit uns, eben doch, aber
ja,
nicht.
Das, aber ist, genau ja, das, auf das läuft bewusst, es doch, am Ende hinaus. Es geht jetzt aber um die Frage, die wir uns gestellt haben, die Wege der Gotteserkenntnis. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und auch das Konzil, von das ich ja eben kurz angedeutet habe, spricht ja von diesen Wegen. Man kann es so vielleicht sagen, überall da, wo ein Mensch überhaupt sich Gott nähert, da ist in irgendeiner Weise natürlich auch schon die Gnade Gottes am Wirken. Und da ist er selber schon da. Vielleicht sollten wir überhaupt bei all diesen Dingen das Wirken Gottes stärker noch betonen als unser eigenes Suchen. Denn, wie vorhin ja auch schon mal angedeutet, es ist ja der ewige Gott selber, der sich uns immer wieder neu offenbart. Vielleicht sollte man dabei aber nicht vergessen, dass es Stufen, Rangordnungen gibt, Formen und Erfüllungen der Gotteserkenntnis. Es macht wirklich einen gewaltigen Unterschied, ob ich den persönlichen, liebenden Gott, der sich in Christus offenbart hat, als mein Lebensgegenüber, als den Vater im Himmel erkenne, oder ob ich beispielsweise wie beim Buddhismus im Grunde einem Nichts anhänge, in dem ich mich am Ende nur auflösen kann. Da sind die Gottesvorstellungen durchaus unterschiedlich und es ist schon wichtig und für uns vielleicht gerade auch durch die Herausforderung des Islam nicht ohne Bedeutung, dass wir die Einzigartigkeit des christlichen Gottesbildes wieder neu erkennen und uns da nicht zu sehr, wie soll ich jetzt sagen, gleich machen lassen. Da, wo Gott selbst gesprochen hat in seinem eingeborenen Sohn, da ist sein Bild klarer aufgeleuchtet, als das je über irgendwo auf der Welt sonst sein könnte, sodass der Herr wirklich mit Recht sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz abgesehen davon, dass das ja im konkreten Falle, zum Beispiel wenn wir Christus in der Kommunion ganz persönlich begegnen, sich nochmal besonders bewahrheitet. Das ist die eine Sache. Und dann haben Sie aber die Esoterik angesprochen und davon gesprochen, dass viele Menschen ja in den Fragen und Schwierigkeiten dieser Welt gar nicht unbedingt Gott suchen, sondern nach Methoden der Selbstverwirklichung. Das mag so sein. Aber wir haben ja, das war mir jedenfalls besonders wichtig und vielleicht darf ich es noch mal ein bisschen wiederholen, wir haben ja darüber nachgedacht, dass der Mensch selber diese Sinnhaftigkeit in sein Leben nicht reinbringen kann, sondern dass er sie sich schenken lassen muss, auf der Spur ist, dem ewigen Gott zu begegnen und dass nur dann wirklich der Logik standhaltende Grundstrukturen in unser persönliches Leben hineinkommen. Ein bisschen schärfer formuliert, wenn man den Weisungen des Papstes folgt und den Verstand, den kritischen, klaren Verstand mitgelten lässt, dann löst sich das meiste, was unter dem Begriff Esoterik daherkommt, schon im Wohlgefallen auf, weil es sehr oft auch mit Träumerei, mit Spinnerei, mit seltsamen Vorstellungen vermischt ist. Das Suchen der Menschen ist zu achten. Und wir wollen, wie Sie ja selber mit Recht gesagt haben, auch darum beten und vielleicht auch anderen im Gespräch helfen, dass sie aus diesem Suchen nach der Selbstverwirklichung herauskommen, indem sie wirklich nach dem Partner, nach dem ewigen Gott suchen. Der alleine bringt uns zur wirklichen Verwirklichung unseres eigenen Ich.
Ja, vielen Dank, Frau Fächler. Ja, Herr Pastor Henze, wir kommen schon oft zum Ende dieser Sendung hin. Und ich habe herausgefunden für mich, Vertrauen sollte ich haben, dass ich geführt werde und einfach immer auf diesem Weg probieren zu bleiben und einfach immer die Kraft aufzuwenden, auch in schwierigen Zeiten dran zu glauben und zu wissen, dass ich geführt werde. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abschließend Ihren priesterlichen Segen spenden würden.
Ja, gerne tue ich das. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Brüder und Schwestern, wir haben über Gott nachgedacht. Wichtig ist dabei eigentlich, dass er sicher auch seine Gedanken uns zugewendet hat. Seine Gedanken, unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken, er steht hoch, hoch über uns. Aber er will uns immer nahe sein. Und wenn der Priester den Segen ausspricht, dann drückt er eigentlich genau nur dieses aus. Gott, nach dem wir suchen, der öffnet sich für uns, der wendet sich uns zu und schenkt uns seine Liebe. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.